Es gibt diesen allgemeinen Satz, der Kunde, wer auch immer der Kunde sein soll, ist bereit für ein nachhaltiges Produkt mehr zu bezahlen. Das ist am Ende so nicht richtig, aber es gibt sicher dieses Segment und das muss ich eben sauber rausarbeiten, deren Bedarfsanforderungen sauber ableiten und dahingehend dann eben meinen Maßnahmenkatalog ableiten. Und dieser gigantische Schatz an Daten, der da entsteht, der lässt sich eben nutzbar machen zur Unternehmenssteuerung, zur Ableitung von Maßnahmen, von Investitionen.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
ESG. Dieser Begriff steht in den meisten Unternehmen gerade für komplizierte Vorschriften und lästige Berichterstattung. Verständlich, aber auch schade, denn die Nachhaltigkeitsbemühungen bergen große Chancen für wirtschaftlichen Erfolg. In So klingt Wirtschaft wollen wir uns deshalb mal diese Seite von ESG anschauen.
Nachgehakt.
Wie sehen die finanziellen Chancen genau aus, die sich aus den Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ergeben? Und was ist ganz konkret zu tun, um sie zu nutzen? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist Partner und Leiter der Nachhaltigkeitsberatung von EY und sagt, Regulierung ist gekommen, um zu bleiben. Jetzt ist es an uns, daraus einen wirtschaftlichen Mehrwert zu generieren. Ich bin Simone Nissen und sage herzlich willkommen, Simon Fahrenholz.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Akzeptanz gilt ja in der Psychologie als Schlüssel zum Wohlbefinden. Das gilt also auch für die lästigen ESG-Pflichten?
Wohlbefinden vielleicht nicht unbedingt, aber es ist definitiv gekommen, um zu bleiben. Also es halten sich immer wieder natürlich hartnäckig die Gerüchte, neue EU-Kommission, wird da vielleicht was verzögert, wird da nochmal was zurückgenommen. Unsere Einschätzung wäre an der Stelle zeitlich vielleicht grundsätzlich nein. Also diese Hoffnung, vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm, die wird sich aus unserer Sicht nicht materialisieren und deswegen eben auch immer dieses Petitum. Wenn es gekommen ist, um zu bleiben und wenn ich es schon machen muss, dann macht es aus meiner Sicht schon sehr viel Sinn, draufzuschauen und zu sagen, was mache ich denn dann sinnvoll damit?
Und was ist das deiner Meinung nach?
Naja, die Frage ist natürlich, wie schaue ich da drauf? Ich kann sagen, das gute Pferd springt so hoch, wie es muss. Es gibt kein besonders compliant, ich bin es entweder oder nicht. Und dann erfülle ich eben die Reporting-Anforderungen so, dass mein Jahresabschlussprüfer am Ende aller Tage sagt, das ist in Ordnung und das unterschreibe ich dir. Dann habe ich viel Zeit investiert, möglicherweise viel Geld investiert, um eben einen Lastenkatalog abzuhaken. Oder ich schaue eben durch eine Brille darauf, dass ich sage, es entstehen in erster Instanz mal ganz, ganz viele Daten. Und auch Daten aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens. Das ist nie so, dass eine Person im Unternehmen jetzt alle ESG-Daten hat, sondern im Grunde genommen ist die gesamte Organisation betroffen. Das heißt, ich lerne auch relativ viel über mich selbst. Und Kolleginnen und Kollegen lernen untereinander voneinander. Und dieser gigantische Schatz an Daten, der da entsteht, der lässt sich eben nutzbar machen zur Unternehmenssteuerung, zur Ableitung von Maßnahmen, von Investitionen und dergleichen mehr. Und das ist eben dann die Frage, ob nicht da so eine zusätzliche Befassung mit dem möglichen Mehrwert auch unternehmerisch sehr, sehr sinnvoll ist.
Okay, also ich sollte meinen Blick wegwenden von, was macht die EU da, was kommt vielleicht nicht hin zu, es ist so, was mache ich jetzt damit und wie gehe ich mit den Daten um? Wie wird denn, du hattest gerade schon von Schatz gesprochen, wie wird aus den vielen, vielen Daten, die irgendwo im Unternehmen kursieren und zusammengetragen werden, wirklich dann der Schatz?
Vollkommen richtige Frage und ich glaube, ganz oft wird das verwechselt mit, jetzt müssen wir erstmal wahnsinnig viel Geld ausgeben für teure Software. Da würde ich ganz pauschal sagen, das ist nicht so. Es gibt da nicht die eine richtige Lösung für alle Unternehmen, sondern grundsätzlich mal geht es um Strukturierung, es geht um Verhältnisbildung, es geht um Steuerung, es geht eben neudeutsch um die berühmten KPIs. Und in welcher Form ich das tue, ist erstmal zweitrangig. Ich kann natürlich riesige Softwarelösungen dann anschaffen, ich kann viele kleine digitale Helferlein nehmen, ich kann selber was bauen, ich kann Excel benutzen. Also da gibt's aus meiner Sicht und auch aus meiner Beobachtung bei Kundinnen und Kunden kein richtig und falsch. Das ist bei jedem Unternehmen anders. Aber die Frage ist eben, nehme ich diesen Datenklumpen und sage, den habe ich jetzt und da sitze ich jetzt drauf, oder arbeite ich mit den Daten weiter? Und da geht es eben genau um das sinnvolle Datengruppen bilden, innerhalb dieser Datengruppen Vergleichszahlen bilden, Verhältniszahlen bilden, schauen, wie kann ich damit zum Beispiel die Produktionseffizienz besser monitoren, besser steuern, zu schauen, wie kann ich damit Fortschrittsmessung intelligenter gestalten. Und da geht es eben im Grunde genommen gar nicht um geistiges Hochreck, sondern um die simple Frage, ich habe einen Datenpunkt A und einen Datenpunkt B und ist es sinnvoll, die beiden zusammenzupacken, ein Verhältnis, Relation, wie auch immer zu bilden, mit der ich dann eben auch etwas anderes tun kann, als sie nur zu reporten.
Ja, kannst du da mir ein konkretes Beispiel für nennen?
Na, die Verbindung von Produktionsausbringungsmenge und energiewirtschaftlichen Daten ist so ein ganz klassisches Beispiel, dass ich eben versuche, mir genauer anzuschauen, wenn sich mein Energiebedarf in der Produktion verändert. Liegt das einfach daran, dass ich mehr produziert habe, oder ist irgendetwas passiert, was ich vielleicht nicht auf dem Schirm hatte? Verliert die Maschinen irgendwo an gewissen Stellen Effizienz? Finde ich die dadurch schneller? Kann ich sie dadurch auch schneller beheben? Dass eben zum Beispiel Energie nicht ineffizient einfach verraucht, in Anführungsstrichen, sondern indem ich zwei so simple Daten, die in jedem Unternehmen eigentlich vorliegen, in ein Verhältnis bringe, dann eben auch schauen kann, werde ich dadurch energieeffizienter, was dann ultimativ auch bedeutet, spare ich Energiekosten ein.
Das ist schon mal ein schönes Beispiel. Hast du auch eins, was jetzt nicht direkt im Bereich Energie liegt, sondern vielleicht irgendwelche anderen Kriterien betrifft?
Auch da kann man natürlich den Blick in die Regulatorik wagen, in Europa zumindest und insbesondere in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern haben CO2-Emissionen einen Preis. Das heißt, auf der einen Seite steht natürlich das hehre Ziel, wir wollen dekarbonisieren, wir wollen die Erderwärmung begrenzen. Gut, wunderbar, da kann man tagelang drüber philosophieren. Aber handfest im Unternehmen wird es natürlich, wenn eben Emissionen einen Preis haben. Nationaler Emissionshandel in Deutschland, ETS auf europäischer Ebene, zukünftig dann für Importeure in die EU eben dieser sogenannte CBAM, also eine Art CO2-Zoll. Und jetzt sammle ich über die Reportingpflichten zum Beispiel Emissionsdaten ohne Ende und zwar in einer relativ großen Granularität. Und auch da ist natürlich dann auch ökonomisch sehr sinnvoll, sich mit der Frage zu befassen, wo lassen sich Emissionen relativ einfach vermeiden, um dann eben auch die Kosten dieser Emissionen einzusparen.
Wo liegen noch andere wirtschaftliche Möglichkeiten?
Das Feld ist natürlich riesengroß. Am Ende, es gibt diesen allgemeinen Satz, der Kunde, wer auch immer der Kunde sein soll, ist bereit für ein nachhaltiges Produkt mehr zu bezahlen. Und dieser Satz ist schlicht falsch, sondern richtig ist, Kundinnen und Kunden bei bestimmten Produkten in bestimmten Branchen mit einem bestimmten zur Verfügung stehenden Einkommen sind bereit für ein nachhaltigeres Produkt mehr zu bezahlen. Und die Kundin oder der Kunde, das können in dem Fall du und ich sein, die in den Supermarkt gehen. Das kann aber auch ein Automobilhersteller sein, ein Maschinenbauer oder was auch immer. Und es lässt sich immer da wirtschaftlicher Mehrwert gestalten, wo ich ein Verständnis entwickle für die Dynamik meiner Branche, eine sinnvolle Segmentierung meiner Kundengruppen vornehme und dann eben zielgerichtet an meinem Produktmix, an meinem Lieferantenmix, an meinen Produktionsverfahren arbeite, um diese unterschiedlichen Kundengruppen bedarfsgerecht zu bedienen, um eben nicht den Fehler zu machen, in Anführungsstrichen Fehler. Ich vergrüne jetzt alles sofort, weil alle meine Kundinnen und Kunden dann mehr dafür bezahlen. Das ist am Ende so nicht richtig, aber es gibt sicher dieses Segment und das muss ich eben sauber rausarbeiten, deren Bedarfsanforderungen sauber ableiten und dahingehend dann eben meinen Maßnahmenkatalog ableiten.
Glaubst du, dass jedes Unternehmen dieses Kundensegment hat?
Im Grunde genommen ja. Also wenn ich jetzt den Querschnitt meiner Klienten anschaue, da ist vom Steinbruch bis zum Hochtechnologieunternehmen alles dabei und es lässt sich am Ende dieser Werthebel überall identifizieren. Der ist dann in der Umsetzung, in den Maßnahmen, die ich ergreifen muss, vollkommen unterschiedlich. Da wird es dann eben auch sehr, sehr individuell. Nichtsdestotrotz, diese Werthebel rauszuarbeiten, das gelingt eigentlich überall. Das heißt nicht, dass diese Kundengruppe immer gleich groß ist. Also der adressierbare Markt, der kann auch manchmal sehr, sehr klein sein, aber fein. Und auch da ist es dann durchaus sinnvoll, eben zu sagen, zielgerichtet sich darauf zu orientieren, statt Schrot ins Korn irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, schafft dann eben auch diesen unternehmerischen Mehrwert.
Jetzt ist Energie ganz großes Thema und auch so im Bewusstsein der Kunden da, aber es gibt ja auch noch soziales Governance. Gibt es da auch Potenzial?
Absolut. Also zum einen würde ich immer sagen, wir dürfen in Europa nicht den Fehler machen, dass Europa die Welt ist. Wir arbeiten sehr, sehr international, beziehungsweise wir haben vor allem natürlich deutsche Unternehmen, die global auch irgendwo aktiv sind. Und man muss klar sagen, dass die E-Themen, also alle umweltbezogenen Themen, die sind klar dominant in Europa, ein Stück weit auch in Afrika, in beiden Amerikas, also Nord wie Süd, spielen die sozialen Themen eine viel, viel größere Rolle. In Asien sind Sozial und Governance eigentlich die dominierenden Themen. Also damit muss man immer schon mal anfangen. Emissionseinsparung ist nicht die Priorität der Welt, sondern ist vor allem eine europäische Priorität, ohne jede Wertung. Und in den anderen beiden Bereichen lassen sich natürlich genauso Mehrwerte erzielen. Natürlich, wenn ich im Sozialumfeld bestimmte Maßnahmen ergreife, mich besonders auch von meinem Wettbewerb absetze. Das hat natürlich unmittelbar mit meinem Produktangebot nichts zu tun. Das hat aber ganz viel zu tun mit der Positionierung meiner Marke, mit der Treue meiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Unternehmen, mit meiner Fähigkeit, rares Talent für mein Unternehmen zu gewinnen und am Ende auch für eine generelle Akzeptanz meines Produkts in der Gesellschaft. Also wenn wir an andere Regionen der Welt denken, wo zum Beispiel dann ganz viel in die lokalen Kommunen, in die Städte drumherum investiert wird, das ist ein riesengroßer Hebel, was die Reputation meiner Marke angeht und hat damit natürlich dann wieder den indirekten wirtschaftlichen Effekt, der auch da positiv ist.
Jetzt gibt es Unternehmen, die zum Beispiel irgendwie den Boden aufreißen, um an irgendwelche Stoffe zu kommen, wo man jetzt im ersten Moment nicht so denkt, okay, Nachhaltigkeit, was haben die für Möglichkeiten?
Es gibt natürlich ganze Branchen, wo man sagen muss, das Produkt als Produkt ist nicht nachhaltig. Genau was du sagst, ich muss, um die seltene Erde zu gewinnen, muss ich eben diese Erde aufbuddeln, ob ich das jetzt will oder nicht. Da lassen sich beliebig viele andere Beispiele finden. Die Frage ist immer, es beginnt mit Akzeptanz. Ich kann an meinem Kernprodukt oder an dem Prozess, um das Kernprodukt zu gewinnen, erstmal nichts tun. Dann ist die Frage, was kann ich drumherum machen? Ein Beispiel sind eben die Sozial- und Unternehmensführungsthemen, die ich gerade schon angesprochen hatte. Das hindert mich ja nicht, dann zum Beispiel zu sagen, ich bin in einem Bereich, wo auch Menschen leben und buddel da die Erde auf, um bei dem Begriff zu bleiben, dann möchte ich aber zumindest dafür sorgen, dass die Menschen, die da drumherum leben, möglichst gut leben. Gerade in solchen Industrien sind wir natürlich häufig auch in außereuropäischen Ländern, wo eben auch das Einkommensniveau ein anderes ist. Aber auch im Umweltbereich per se, wenn ich schon nicht im Kern meiner Tätigkeit tun kann, dann schließt das nicht aus, dass ich es woanders tue. Also es gibt tolle Beispiele, wo Unternehmen sagen, ja, an dieser Stelle buddel ich die Erde auf, aber da, wo ich fertig gebuddelt habe und jetzt das große Loch ist, da investiere ich in Renaturierung, da fördere ich Biodiversität, da bin ich in der Lage, Frischwasserstaus zu bilden etc. Auch da wieder nicht einfach nur, um es irgendwie zu machen, sondern das, was halt sinnvoll ist.
Wie finde ich raus, was sinnvoll ist?
Ganz großes Thema ist aus meiner Sicht immer Fokussierung. Also was wir immer noch regelmäßig sehen, und da steckt keine Kritik drin, weil das ist ja immer gut gemeint, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, Unternehmen am Ende dann hingehen und sagen, wir machen da was und in dem Bereich und da probieren wir mal was und da haben wir eine gute Idee. Und das ist am Ende sehr, sehr unstrukturiert. Und wir merken dann schon auch immer wieder, da werden ganz viele Initiativen gestartet und fast keine kommt ins Ziel. Die verwaschen sich dann irgendwo in der Organisation. Also ich muss mir eigentlich vor der Klammer die Frage stellen, für was will ich als Unternehmen stehen? Will ich ein besonders sozialer Arbeitgeber sein? Will ich der Vorreiter im Klimaschutz sein? Will ich die absolute Treiberin der Energiewende sein? Also es braucht erstmal dieses Narrativ. Und dann im zweiten Schritt Maßnahmen abzuleiten, die auch zu mir als Unternehmen passen, die mich nicht überfordern, die meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht überfordern. Und da dann eben wirklich dieser ganz blöde Satz, manchmal ist weniger mehr, eben weniger, aber dafür gute Initiativen ableiten, die zu mir passen, die dann aber eben auch die Ziellinie erreichen.
Welche Rolle spielen die Daten dabei? Also können mir auch die Daten schon sagen, in welche Richtung es sinnvoll wäre zu gehen?
Absolut und unbedingt. Also mein Lieblingsbeispiel sind immer auch da wieder CO2-Emissionen, weil das ein Stück weit so wichtig das ist. Ich will überhaupt nicht die Wichtigkeit des Themas runterspielen. Aber es gibt auch einen Reflex bei Unternehmen zu sagen, also CO2 müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern, weil das machen ja alle. Wenn ich dann mal etwas genauer auf die Daten schaue, Verhältnisse bilde, ein Benchmark herstelle zu Unternehmen in verwandten Branchen, in meiner eigenen Branche, aber auch in ganz anderen Branchen, dann stimmt das eben nicht, dass für jedes Unternehmen Emissionen wichtig sind. Es gibt eben Unternehmen, die haben einen ganz, ganz kleinen Carbon Footprint. Und warum sollen die jetzt Klima und CO2 zu ihrer zentralen Nachhaltigkeitsinitiative ausrufen? Die sind höchstwahrscheinlich dann viel besser beraten zu sagen, wir sind der soziale Arbeitgeber, wir beschäftigen mehr Menschen mit besonderen Bedürfnissen, wir wollen besonders durch LGBTQ-Engagement in Erscheinung treten, wir wollen die meisten weiblichen Führungskräfte haben in unserer Branche. Also da sind ja beliebige Dimensionen denkbar. Aber reflexartig zum Beispiel auf Emissionen zu schauen, das macht keinen Sinn. Und was an der Stelle wirklich dann meinen Fußabdruck auch definieren kann und was an der Stelle Themen sind, die zu mir passen, das verraten mir die Daten.
Du hattest eben angesprochen, dass sich manche Projekte auch so verwaschen. Was sind so typische Herausforderungen, die zu diesem Phänomen führen?
Grundsätzlich bin ich selber auch durchaus ein Fan davon, dass in Unternehmensgruppen, in Konzernen nicht alles von oben nach unten durchregiert wird. Also es hat ja eine große unternehmerische Stärke, wenn Unternehmensgruppen, Konzerne eben sagen, wir wollen auch viel Verantwortung in den Werken, in den Ländern, da wo vor Ort gearbeitet wird. Das hat aus ganz vielen Gründen Vorteile. Bei größeren Initiativen rund um Nachhaltigkeit nicht zwingend. Weil da sehen wir es dann doch immer wieder. Da macht dann jeder im Werk irgendwo so seins. Jedes Werk hat eigene Ideen, die legen kleinere Programme auf, die haben aber auch kleinere Budgets, über die sie selbst entscheiden können. Man macht das oft dann sehr partizipativ, sehr basisdemokratisch, was ja auch grundsätzlich eine tolle Sache ist. Aber da entsteht dann eben genau dieses Verwaschen. Jedes Werk stößt dann 2, 3 kleine Initiativen an. Es hat dann auch oft nicht wirklich jemand Zeit, sich darum zu kümmern. Und dann wird mit viel Enthusiasmus losgelegt und dann kommt das Tagesgeschäft und dann wird das depriorisiert. Und an der Stelle ist es schon aus unserer Beobachtung deutlich sinnvoller, wenn dann eben die Führung der Unternehmensgruppe oder die Konzernleitung sagt, nein, wir fokussieren uns auf diese 3 zentralen Initiativen, die werden zentral über die ganze Gruppe ausgerollt, die werden dann aber eben auch zentral gefundet und es kümmert sich auch jemand drum, der dann wirklich die Zeit hat, das nachzuverfolgen. Da sind wir wieder bei den Daten, der Daten sammelt, Daten auswertet, eine Fortschrittsmessung durchführen kann, der auch Zugriff hat, nachzusteuern, wenn es Planabweichungen gibt und eben dann nicht noch mit 27 anderen Aufgaben den ganzen Tag bombardiert ist und sich letztlich eher in der Freizeit um so eine Initiative kümmert. Wir sagen auch immer zu unseren Kunden, wenn ihr zum Beispiel die CSRD implementiert, dann implementiert auch gleichzeitig ein entsprechendes Organisationsmodell dafür. Nicht jedes Jahr wieder die neue Frage stellen, wer saß eigentlich nochmal auf den Daten X und Y, mit wem hatten wir denn da vor 14 Monaten mal gesprochen, sondern beim Erstaufsatz das direkt mitdenken, saubere Übergabepunkte, damit dann eben Initiativen ganzheitlich gesteuert werden, damit auch klar ist, wer ist für was zuständig und immer ein böses Wort, wer ist auch verantwortlich für das ein oder andere. Du hattest vorhin gefragt, was sind Punkte, wo Maßnahmen dann auch nicht ins Ziel laufen. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der da eine Rolle spielt, dass keine klaren Verantwortlichkeiten da sind. Es gibt dann 7 Leute, die rühren da irgendwo drin mit rum. Aber wenn dann was schief geht, dann sind halt 7 und keiner am Ende so wirklich verantwortlich dafür.
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Was möchtest du unseren Zuhörenden zum Ende dieses Podcasts noch mit auf den Weg geben?
Weniger ist mehr, aber dafür richtig. Das ist der ganz zentrale Punkt und vor allem eben Maßnahmen, Ideen, Initiativen entwickeln, die auch zu den Fähigkeiten des Unternehmens passen. Das ist so ein Credo, da werde ich niemals müde, das immer wieder zu wiederholen. Die beste Idee, die beste Strategie und die beste Maßnahme ist am Ende nichts wert, wenn sie niemand umsetzen kann. Und jedes Unternehmen hat Stärken und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass ich da Dinge ableite, die wirklich zu mir passen, die zu meiner unternehmerischen DNA passen, die zu den Fähigkeiten von mir als Unternehmen, aber auch meiner Mitarbeitenden passen, weil dann kann ich die Kolleginnen und Kollegen begeistern. Sie tun etwas, in dem sie gut sind, dann laufen diese Maßnahmen eben auch ins Ziel und dann ist eine glaubwürdige Positionierung entlang dieses strategischen Fokus dann eben auch erfüllt.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Simon. Und euch, liebe Zuhörer, danke fürs Einschalten. Es wäre toll, wenn ihr auch kommenden Mittwoch wieder reinhört, wenn es heißt, so klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.